Herr Jesus Christus, wir wollen dich an diesem Vormittag anbeten und dir die Ehre geben, auch an diesem Ort und in diesem Raum. Wir wollen dir von ganzem Herzen danken für deine Majestät, deine Weisheit, deine Macht. Aber wir wollen dir auch ganz besonders danken für deine unwahrscheinlich schöne Liebe, deine Güte, deine Freundlichkeit, deine Hingabe, deine Geduld. Und du weißt, dass ganz, ganz viele hier in diesem Raum stehen, die von tiefstem Herzen dir danken, dass du in ihr Leben hineingetreten bist, dass wir dich anbeten, dir zusingen, uns auf dich gründen, dich lieb haben, dir nachfolgen, mit dir verbunden sein dürfen, in Zeit und in Ewigkeit. Nichts, gar nichts kann uns trennen von dir, unserem König. Und wir danken dir für diesen Tag, diesen Studientag, diesen Tag, an dem wir in der Gemeinschaft hier zusammen sein können, hören können, ermutigt werden, Orientierung bekommen, wie die Botschaft von dir, wie diese Liebe von dir unsere Welt, unsere Zeit, Menschen erreicht, mit denen wir verbunden sind. Leg deinen Segen auf diesen Tag, das ist unser Gebet. Leg deinen Segen auf Stefan Schweier in unserer Mitte. Kümmere dich um die, die an diesem Tag, in welcher Weise auch immer, in diesem Haus dienen, insbesondere auch bei unseren Kindern. Und wir wollen dir herzlich danken, dass deine Augen offen sind über uns und dass du mit uns heute hier sein willst. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. So preisen wir dich und beten dich an, Jesus, der hier ist. Gelobt seist du, unser König. Amen.
Liebe Freunde, was für ein Vorrecht, hier zu sein, mit euch zusammen zu singen, Jesus zu besingen, Gott zu besingen und jetzt uns darüber Gedanken zu machen, was dazu führt, dass wir selbst und noch viel mehr Menschen um uns herum in dieses Lob Gottes einsteigen. Ich stelle mir die Kirche in unserer Gesellschaft vor wie ein Haus in einer kalten Winterlandschaft. Man hat ja verschiedene Optionen. Man könnte dann das Haus heizen und es drin wohlig und bequem haben. Gott sendet uns aber heraus in diese Landschaft und deshalb braucht es eine gute Kombination von einem heißen Feuer, von der Leidenschaft. Das ist der erste Teil, den wir heute Morgen ansehen. Einen klaren Blick für die Winterlandschaft. Das ist der zweite Teil heute Nachmittag, die neuen Kontexte verstehen. Und offene Türen, damit wir hinausgehen und Menschen hineinkommen können in dieses Haus, wo das Feuer brennt. Das ist dann der dritte Teil heute Nachmittag, neue Wege gestalten. Ich wünsche mir, dass so etwas gelingt, dass wir spüren, das gehört beides zusammen. Ein starkes geistliches Feuer und offene Türen für die Mitmenschen, keine Angst vor der Welt um uns herum. Und nachdem ihr etwas von mir erfahren habt, im Interviewstil habe ich gedacht, ich mache das Gleiche mit euch. Ich gebe jetzt jedem 3 Minuten, etwas von sich zu erzählen. Und dann ist der Tag vorbei. Wir machen es in moderner Form digital. Das heißt, man kann mit dem Smartphone hier den QR-Code abfotografieren und kommt auf eine Seite, da gibt es eine ganze Reihe von Aussagen und von diesen Aussagen kreuzt man diejenigen an, die auf einen zutreffen, aber das Bild bleibt ungefähr gleich. Das heißt, von uns haben 87%, das sind 7/8 unserer Personen, von Jesus Christus gehört, bevor wir 7 Jahre alt waren. Was für ein riesiges Vorrecht. Was für ein riesiges Vorrecht. Und wir nehmen diese Zahl mit, weil säkulare Gesellschaft bedeutet, dass es ganz viele Kinder gibt, die dieses Vorrecht nicht haben. Und dass wir eine Ausnahmegruppe sind, die hier sind. 80% in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, 76% zum Glauben gekommen, bevor sie 16 Jahre alt sind. Das ist das sind genau die Faktoren, die nicht mehr gegeben sind in einer säkularen Gesellschaft. Und deshalb müssen wir uns zunächst bewusst sein, dass wir eine hochprivilegierte Gruppe sind, die wir hier zusammen sind, in der das, dann kommen die Schweizer, schon mal Urlaub in der Schweiz gemacht, ich bin in einer Freikirche aufgewachsen, 46%. Schweizer Schokolade mehr als Vanilleeis, weniger als die Hälfte, das ist nicht gut. Schweizer Käse mehr als ein Wiener Schnitzel, nur noch ein Drittel. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Und die letzte Zahl nehmen wir auch noch mit. Ich bin ohne religiöse Erziehung aufgewachsen, 9%. Wir merken uns die Zahl für später. Danke vielmals für den kleinen Einblick, den ihr mir in euer Leben gegeben habt. Und wir gehen zurück in die Präsentation. Man kann Slido auch verwenden. Wenn ihr draufschaut, hat es dort oben auch einen Teil Fragen und Antworten. Das heißt, man darf dort Fragen stellen. Wir werden sicher Gelegenheiten haben, auf eure Fragen einzugehen. Und das ist die Chance, dass man auch ganz anonym eine Frage stellen kann. Alle können eine Frage stellen, die ein Smartphone mit dabei haben oder ein digitales Gerät. Und man kann Fragen, die schon gestellt wurden, sagen, die finde ich gut, Daumen hoch dazu. Und dann sehe ich selbst als Referent, welche Fragen interessiert euch gesamthaft am meisten. Es ist also ganz schweizerisch-demokratisch. Ich werde diejenigen Fragen zuerst aufnehmen, die am meisten Likes, am meisten Daumen hoch erhalten haben. Und so, das gibt die Chance, im Laufe des Tages, wenn was kommt, eine Frage da reinzuschreiben. Also am besten hält man die Seite offen auf dem Smartphone und dann kann man jederzeit eine Frage reinschreiben. Damit aber jetzt zum Ersten. Leidenschaft durch Vision. Mission ist zunächst nicht eine Frage von Technik, von Programmen und von Methoden, sondern von Herz und Leidenschaft und Freude und Vision. Und deshalb beginnen wir damit. Das ist das Feuer, das brennt. Leidenschaft durch Vision. Simon Sinek, der Unternehmensberater, hat ein schönes Büchlein geschrieben, Always Start with Why. Frag immer zuerst, warum. Warum eigentlich sollen wir Mission betreiben? Warum eigentlich? Was macht das für einen Sinn? Warum eigentlich? Darauf kann es ganz unterschiedliche Antworten geben. Und ich versuche euch heute in Form einer kleinen Bibelarbeit eine mögliche Antwort zu geben. Falls es Leute unter euch gibt, die gerne die Präsentation hätten, die stelle ich nachher gerne zur Verfügung. Wir klären das dann vor der Mittagspause. Aber dann kann ich die auch gerne geben. Wir haben schon miteinander gesungen. Im ersten Lied war sowas wie Heilig bist du. Wir haben von glühender Nähe gesprochen, die man kaum aushalten kann. Es war eine Liedstrophe, die gedichtet ist nach einer Szene, die in Jesaja beschrieben ist. In Jesaja 6, da geht dem Jesaja der Himmel auf und er kriegt einen Einblick in das himmlische Szenario und er sieht Gott und um ihn herum die Cherubim, die um den Thron sind und die rufen ohne Unterlass, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und das ist ein Thema, das sich durch die Bibel hindurchzieht, dass im Himmel die Heiligkeit Gottes besungen wird, und in Zukunft auch weiter besungen wird, dass wir mit einstimmen können und dass dieses Besingen der Heiligkeit Gottes ein großes Ziel hat. Nämlich dieses Ziel, dass alle Lande voll werden von der Herrlichkeit Gottes, von der Ehre Gottes. Wir sind hier bei einem Kernbegriff der Bibel. Das ist dieser Begriff, der hier Ehre heißt. Auf Hebräisch Kavod, uns vielleicht nicht so vertraut. Auf Griechisch Doxa, das kennen wir noch aus dem Wort Doxologie. Doxologie heißt also Ehre geben, Ehre sagen, Doxa. Und auf Lateinisch Gloria, kennen wir aus Weihnachten, oder? Gloria. Also das ist das, was die Engel singen an Weihnachten. Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre, Herrlichkeit, Glanz, Ruhm, Pracht, Macht, all das sind verschiedene Übersetzungen dieser gleichen Begriffe, Doxa und Gloria. Es ist eines der biblischen Kernworte und aus meiner Sicht eine der größten Visionen, die man haben kann für Mission. Und diese Vision heißt eine Welt voller Glanz. Also, dass die ganze Welt voll ist von Doxa, voll von Gloria, eine gloriose Welt. Eine Welt, die voll ist, voll von der Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kann man fragen, wie geschieht das? Denn dass es geschehen soll, das singen die Engel im Himmel. Dass es geschehen soll, das preist der Psalmist, Psalm 72, Vers 19, gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, alle Lande sollen seiner Herrlichkeit, seines Glanzes voll werden. Und der Prophet Habakuk, denn die Erde wird voll werden von Erkenntnis des Glanzes des Herrn, von Erkenntnis der Doxa des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Das heißt, was ist die große Vision? Eine glänzende Welt. Eine Welt, die voll ist von Gottes Glanz. Wie stellt Gott sich das vor? Wie soll die Welt voll von Glanz werden? Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zu seinem Bilde schuf er ihn, schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. Er macht es, indem er Menschen schafft, die seine Herrlichkeit widerspiegeln, die seine Ebenbilder sind. Ebenbilder bedeutet ja nicht, dass sie Gott selbst sind, sondern dass sie Gott widerspiegeln. Dass sie also Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Du und ich sind also kleine Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Auf deinem und meinem Angesicht widerspiegelt sich Gottes Glanz. Die Erde wird voll von Glanz, indem du und ich Gottes Glanz widerspiegeln. Deshalb sagt es dann der Psalmist auch so, du hast den Menschen weniger niedriger gemacht als Gott mit Glanz, mit Doxa, mit Gloria und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Also jetzt kannst du deinen Nachbar anschauen und du siehst ein Ebenbild Gottes, Träger des göttlichen Glanzes. So, durch deinen Nachbarn, durch dich. Durch dich soll die Welt glänzend werden, weil du selber glänzend bist. Du bist glorreich, glorios, weil Gott seine Gloria dir auf den Kopf stellt und sagt, du bist mein Ebenbild, du sollst glänzen. Nicht, weil du so glänzend bist, sondern weil du ein Spiegel bist des herrlichen Glanzes Gottes. Die Welt wird also voller Glanz durch Menschen, die Gottes Glanz widerspiegeln. Und deshalb sollen sich die Menschen ja auch vermehren, weil nur zwei kleine Spiegel da im Garten Edelein, das hilft dann nicht, dass die Welt voller Glanz wird, sondern die ganze Welt soll voller kleiner Spiegel werden, damit überall es glänzende kleine Spieglein gibt, die Gottes Licht widerspiegeln und die Welt zu einem glänzenden Ort machen. So wäre die Idee gewesen. Und statt dass die Menschen den Glanz Gottes widerspiegeln, meinen sie müssen versuchen, selber zu leuchten, Und raus kommt nichts Glorreiches, sondern das Gegenteil. Statt dass wir bestimmt sind als Spiegel der Welt, als Spiegel Gottes Licht und Gottes Glanz wieder zu spiegeln, verbreiten wir die Dunkelheit in dieser Welt. Und deshalb kann auch Sünde genauso formuliert werden, wie es dann der Apostel macht in Römerbrief, Kapitel 3, 23. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln, und jetzt Luther-Bibelleser sind sich sehr gewohnt, ermangeln der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollen. Haben keine Herrlichkeit. Es ist das gleiche Wort, Doxa, haben keine Doxa, haben keine Gloria. Der Glorienschein ist weg, die Doxa ist weg, da glänzt nichts mehr. Sie haben einen Glanzmangel. Man könnte also sagen, Sünde ist Glanzmangel. Ist Mangel daran, dass wir nicht den Glanz Gottes widerspiegeln. Es gibt also zu wenig Glanz. Sünde ist eine Beeinträchtigung der Herrlichkeit Gottes. Sünde verdunkelt die Welt, statt dass sie die Welt mit Glanz erhält. Und in diese Verzweiflung hinein, in diese dunkle Welt hinein, in diese dunkle, von Sünde geprägte Welt hinein, beginnt nun Gott, Menschen zu rufen. Und so ruft er den Abraham. Und er sagt dem Abraham, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so sollen deine Nachkommen sein. Wörtlich in der Bibel nicht nur so zahlreich wie die Sterne, sondern wie die Sterne. Nicht nur die Menge der Sterne zählt, sondern auch die Art und Weise der Sterne. Weil das genau das Merkmal ist. So wie die Sterne am dunklen Firmament sozusagen den Himmel vollmachen mit Himmelsglanz, so sollen die Nachkommen Abrahams die dunkle Welt vollmachen mit Himmelsglanz. Also nicht nur so zahlreich, sondern man könnte jetzt auch sagen, auch so glanzvoll, so glänzend wie Sterne sollen deine Nachkommen sein. Das ist die Verheißung an Abraham. Und die Menschheitsgeschichte geht weiter mit Auf und Ab. Es gibt stärkere Passagen, glanzvollere und weniger glanzvolle, bis sich Gott entscheidet, seinen Sohn auf diese Erde zu schicken. Und das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine, also seinen, sein, ja, wunderbar, ja, also, ja, Sie könnten schon bei mir studieren kommen. Natürlich, in ihm wird der Glanz Gottes sichtbar. Und die Logik ist ganz einfach, weil Jesus genau das macht, wozu wir Menschen bestimmt sind. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und er ist der Mensch, der Hebräerbrief wendet dann diesen Psalm direkt auf Jesus an. Er ist derjenige, der mit Glanz und Herrlichkeit gekrönt ist. Jesus Christus ist der wahre Mensch. In ihm vollzieht sich die wahre Bestimmung des Menschen. Und er ist gleichzeitig wahrer Gott. Das ist das ganz große Geheimnis. Aber in Jesus Christus erfüllt sich das, wozu du und ich bestimmt sind, dass da ein Mensch kommt, in dem die Herrlichkeit Gottes aufleuchtet, der Gottes Glanz widerspiegelt. Und wo er ist, da geschieht es. Deshalb heißt es dann im Hebräer 1,3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Da kommt dann gleich beides zusammen. Und seht, wo das geschieht, wo Menschen erfasst werden vom Glanz Gottes, da beginnt ihr Gesicht zu strahlen. Das war schon bei Mose so. Mose wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Und so geschah es bei Stephanus, dass sein Angesicht aussah wie eines Engels Angesicht, also strahlend. Wo Menschen Gott begegnen, da beginnt das Gesicht zu glänzen. Ja, man muss nicht wahnsinnig extrovertiert sein, um Christ zu sein, überhaupt nicht. Man kann total introvertiert sein. aber es geht nicht, dass man mit abgelöschtem Gesicht von Christus spricht. Ich habe so viel Freude an Jesus Christus. Mir sprudelt das Herz über. Ich bin leidenschaftlich Christ. Es ist so toll mit Jesus. Ich freue mich auf die ewige Herrlichkeit mit ihm. Und wir spüren, das geht eigentlich gar nicht. Und jetzt der Witz ist, das, was das Gesicht glänzend macht, ist nicht etwas, was eigentlich von innen herauskommt. Das sagen wir sehr gerne. Auf dem Gesicht zeigt sich, was innen ist. Aber die Logik der Bibel ist, auf dem Gesicht zeigt sich, worauf wir sehen. Weil das Gesicht, der Spiegel ist nicht nur von dem von innen, das stimmt auch, aber das Gesicht ist auch der Spiegel von dem, worauf wir sehen. Und deshalb, wenn wir auf Christus sehen, dann beginnt unser Gesicht zu glänzen und zu leuchten. Das ist einer der Gründe, weshalb Menschen mit Öl gesalbt werden. Man muss sich vorstellen, in einer Zeit, als es noch nicht viele Scheinwerfer gab, wenn man ein, jetzt habe ich da Scheinwerferlicht, das macht jetzt mein Gesicht glänzend. Wie macht man ein Gesicht glänzend? Mit Öl. Psalm 104, 15. Des Menschen Antlitz glänze von Öl. Psalm 23, 8. Du salbst mein Haupt mit Öl. Das heißt, du machst mich glänzend. Du salbst mein Haupt mit Öl, heißt, du machst mich wieder zu einem Spiegel deiner Herrlichkeit. 2. Korinther 1, 21, Gott ist aber, der uns gesalbt hat. Dass man also Könige, Priester und Propheten gesalbt hat, damit hat man deutlich gemacht, dass sie Gottes Ebenbild sind. Weil im gesalbten Mensch Gottes Ebenbild sichtbar wird. Die beginnen zu glänzen und die beginnen zu leuchten. Und was für Könige, Priester und Propheten zur Zeit des Alten Testaments gilt, wird schon dort ausgeweitet auf alle. Psalm 23, du salbst mein Haupt mit Öl und durch den Heiligen Geist für uns alle. Das heißt, die Salbung des Heiligen Geistes macht uns glänzend, macht uns zu einem glänzenden Spiegel, dass wir gewissermaßen mit dem Öl des Heiligen Geistes gesalbt Gott widerspiegeln. Öl ist daher nicht nur einfach ein beliebiges Material, sondern es ist ein Glanzmaterial. Ich glaube sogar, dass das ein Hintergrund ist für die Salbung von kranken Menschen. Also wenn wir den Auftrag haben, nach Jakobus 5, kranke Menschen zu salben, ist das eine höchst innovative Aussage. Weil in der Antike galten alte Menschen als unwerte Menschen. Also man hat ihnen eigentlich ihr Menschsein abgesprochen. Modern gesagt, ihnen kam keine Menschenwürde zu. Wenn jetzt ein kranker Mensch gesalbt wird, wird damit gesagt, du bist ein Ebenbild Gottes. Du, auch als kranker Mensch, widerspiegelst die Herrlichkeit Gottes. In dir, Gott hat dich erwählt, dass du ihn widerspiegelst. Das ist eine große Würdigung. Es wird damit deutlich, ein Mensch ist Mensch, auch wenn er krank ist. Und ein Mensch ist dazu bestimmt, Gottes Ebenbild zu sein, auch wenn er krank ist. Das ist eine ganz große Würdigung und war total innovativ in der damaligen Zeit. Deshalb waren die Christen dann auch die Ersten, die die Kranken mit hineingenommen haben in ihre Gemeinschaft und sie nicht außerhalb der Stadtmauern ließen, sondern sie durften teilnehmen an den Gottesdiensten. Man hat sie besucht, man hat ihnen Anteil gegeben an der Eucharistie, an der Abendmahlsfeier. Man hat Spitäler gebaut, für sie gesorgt, für sie gebetet, sie gesalbt und in ihnen Ebenbilder Gottes gesehen. Was für eine schöne Sache. Und das heißt also, du darfst zuerst wissen, du bist von Gott gerufen, in deiner Menschenwürde Gottes Glanz wiederzuspiegeln. Und ich finde das eine sehr entlastende Aufgabe. Es bedeutet gar nicht, dass ich zunächst etwas tue. Mission beginnt nicht mit einer Tätigkeit, sondern Mission bedeutet eigentlich, dass ich das bin, wozu Gott mich bestimmt hat. Dass ich beginne, seinen Glanz wieder zu strahlen, der sich bei mir ergibt. Und dann gibt es diese wunderbare Aussage: Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht den Glanz des Herrn, werden die Herrlichkeit des Herrn, die Doxa wieder. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Doxa zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. So, das ist also der Weg, dass Gott Menschen ruft, die auf Jesus Christus sehen und dann in sein Bild verwandelt werden. Und das heißt ja nichts anderes, dass sie eben Bilder Gottes werden, das werden, wozu sie bestimmt sind, und dass in ihnen der Glanz Gottes aufleuchtet. Mission bedeutet also, Gottes Glanz glänzen zu lassen. Und dann gibt es solche steilen Aussagen, wie der Apostel Petrus in seinem Brief sagt: Der Geist, der ein Geist des Glanzes und ein Geist Gottes ist, der ruht auf euch. Es ist die Vorstellung wie im Tempel. Bei der Einweihung des Tempels, da ist die Wolke eingezogen und mit der Wolke die Herrlichkeit des Herrn. Es ist die Herrlichkeitswolke, die einzieht in den Tempel, und mit der Herrlichkeitswolke wird der Tempel erfüllt mit Herrlichkeit Gottes. Und jetzt ist der Geist die Herrlichkeitswolke, die über dir und mir ruht. Der gewissermaßen die Wolke, die Glanzwolke, die im Tempel ruhte, ruht nun über dir, und das heißt ja nichts anderes als, du bist jetzt ein kleiner Tempel. Ein Ort, wo Gott Wohnung nimmt und wo die Herrlichkeit Gottes sich ausbreitet. Und Petrus schreibt das Menschen in einer schwierigen Situation, in der Situation, in der sie unter Druck sind in ihrem Glauben, und sagt ihnen: Keine Angst. Seid standhaft. Der Geist des Glanzes ruht auf euch. Ihr seid Glanzträger. Du bist ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Lass es dir gesagt sein. Und vielleicht ist es gut, wenn du es deinem Mitmenschen jetzt zusagst. Du bist ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Deshalb wendet euch kurz einen Moment einander zu. Schaut einander in die Augen. Seht das Strahlen Gottes im Gesicht des anderen und sagt es wieder einander zu: Du bist ein Träger der Herrlichkeit Gottes. Und seht, damit erfüllt sich die Abrahamsverheißung. Weil wenn Paulus den Philippern schreibt: Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter, als Himmelslichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, dann erfüllt sich die Abrahamsverheißung. Du und ich, wir sind die Sterne, die als Himmelslichter am dunklen Firmament in einer verkehrten Welt leuchten. Du und ich sind die Erfüllung der Abrahamsverheißung. Nicht nur in der Zahl, sondern auch im Glanz. Nicht nur, dass es rund um den Erdball Menschen gibt, die Jesus Christus nachfolgen, sondern dass sie so wie die Sterne am Himmel leuchten, nun in einer dunklen Welt den Glanz Gottes verbreiten. Aus meiner Sicht ist das die große Vision der Mission, eine Welt voller Glanz, die dadurch zustande kommt, dass Menschen Gottes Glanz widerspiegeln. Und ich meine, das hilft, weil es eine Art Selbstfixierung durchbricht. Es durchbricht die Selbstfixierung auf mich selbst. Ich muss gar nicht selber glänzen. Ich darf nur Spiegel sein, das reicht. Und es richtet meinen Blick in doppelter Weise von mir weg. Es richtet ihn von mir weg auf Gott hin. Denn wenn ich Gott widerspiegeln will, dann soll ich ihn ansehen. Also ich weiß ja nicht, bei uns in der Nähe, da gibt es so einen Ort, die Langen Erlen, das ist ein ganz beliebter Hundespaziergangsort. Und es gibt ja so eine, man weiß das aus der Psychologie, dass Menschen ihre Gesichtszüge dem anpassen, was sie immer anschauen. Und man weiß dann nicht genau, haben sie jetzt den Hund ausgewählt oder der Hund sie. Aber man sieht, also die innere Wahrheit ist diejenige, womit man sich auseinandersetzt, worauf man die Aufmerksamkeit richtet, worauf ich sehe, das bestimmt den Glanz meines Gesichtes, das bestimmt, was ich widerspiegle. Und wir haben so viel Grund, all das Schlechte in der Welt zu sehen. Ich habe auf der Taxifahrt hier gleich eine Schule gekriegt von allem Schlechten, das in dieser Welt alles ungut ist. Denn den Taxifahrer gefragt, was ihm denn Hoffnung gibt in dieser Welt. Nichts gibt mir Hoffnung. Ich habe ihm gesagt, was meine Hoffnung ist. Und dann hat er nur über was Christen alles schon falsch gemacht haben in dieser Welt. Ja, und man kann das sehen. Ich verstehe es. Es gibt sehr viel Grund zur Sorge. Aber seht, wenn wir uns nur mit dem Bösen auf der Welt auseinandersetzen, dann werden wir nicht zu strahlenden Menschen. Wenn du dich nur auf das Negative in deinem Leben konzentrierst, dann wirst du nicht zu einem strahlenden Mensch. Du wirst zu einem strahlenden Mensch, wenn du dein Angesicht erhebst und auf Christus siehst. Und das verändert dich und das verändert deine Umgebung und das durchbricht den Blick nach oben und das macht den Blick frei für unsere Mitmenschen. Auch für die Mitmenschen, die noch gar nichts von diesem Glanz spüren und ganz verzweifelt sind, wie der Taxifahrer, mit dem ich unterwegs bin, war. Neue Leidenschaften entfachen, das ist ein großes Thema, wenn es um missionarischen Gemeindebau geht. Ich habe euch jetzt ein Beispiel gezeigt. Es gibt viele andere Wege, wie man aus der Bibel heraus Motivation für Mission gewinnen kann. Ich habe versucht, euch einen Weg zu zeigen, der nicht beim Missionsbefehl ansetzt. Nicht, weil ich gegen den Missionsbefehl bin, aber weil wir das einfach schon so gut kennen. Und es uns manchmal nicht mehr bewegt. Und ich habe versucht, jetzt euch einen Weg zu zeigen, der nicht daran ansetzt, bei einem Missionsbefehl, wie auch immer er geartet ist, sondern der bei deiner Bestimmung ansetzt, die du von der Schöpfung an in dich hineingelegt ist, dass du Gottes Glanz widerspiegelst. Ich habe versucht, dir einen Weg zu zeigen, dass das ein motivierendes, ein visionäres Bild ist, wenn ich mir vorstelle, eine Welt, in der sich die Herrlichkeit Gottes ausbreitet. Und wir sind in ganz unterschiedlichen Berufen tätig. Und dann stelle ich mir vor, wie du morgen oder am Montag in ein Pflegezimmer kommst als Pflegeperson und dann darfst du wissen, jetzt wird dieses Pflegezimmer voll vom Glanz von Gott. Ich bin da. Und das ist völlig unabhängig von dem, was ich sage. Sondern weil du da bist, ist Gottes Glanz da. Oder du bist eine Lehrperson, stehst vor einer Schulklasse, die Disziplin ist katastrophal. Und jetzt darfst du wissen, du bist Ebenbild Gottes, Gottes Glanz ist da. Oder du bist Sachbearbeiter in einer Firma und hast viele Unterlagen, die du ordnen musst und immer einen riesigen Stress bei der Arbeit. Und jetzt versuche es mal aus der Perspektive anzusehen, du widerspiegelst den Glanz Gottes. Das heißt nicht, dass du fauler wirst, aber dass du in deinem Eifer etwas gelassener werden darfst. Und wo immer dich Gott hineingestellt hat, in welche Aufgabe auch immer, darfst du wissen, der Geist Gottes der Herrlichkeit ruht auf ihm. Deshalb beginnen wir auch, das ist die Skizze aus unserem Buch, in der wir vieles zusammenfassen, deshalb beginnen wir mit dem, warum, mit der missionarischen Leidenschaft. Frag immer zuerst, warum. Unsere Gemeinden müssen nicht mehr Appelle kriegen, um zu evangelisieren. Es ist nicht unsere Not, dass wir zu wenig wissen, was wir tun sollten. Es ist eine Frage der Motivation. Motivation hat mit Vision zu tun. Was uns motiviert, ist eine große Vision für diese Welt. Und deshalb hoffe ich, dass du dich anstecken lässt von dieser großen Vision und dass du eine solche Vision auch hineintragen kannst in dein Umfeld, wo du bist, in deinen Hauskreis, in deine Gemeinde. Weil es das ist, was uns anstiftet zu Mission. Alles andere ist dann, können wir nachher darüber reden, wie machen wir es konkret, und da werden wir auch einige Themen heute noch miteinander besprechen. Aber das ist gewissermaßen die erste und allerwichtigste Stellschraube. Es ist die Frage der Leidenschaft. Wo ist dein Herz? Was für eine Vision hast du? Was für eine Sicht hast du? Hast du Freude? Hast du selber Freude am Evangelium? An dieser Wahrheit, dass in Jesus Christus der Glanz Gottes aufgeleuchtet ist und dass sich nun dieser Glanz in deinem Herzen widerstrahlen kann, damit so die Sünde überwunden ist und es nicht mehr einen Glanzmangel gibt, sondern einen Glanzüberfluss. Und das ist das Evangelium, das ist der Wechsel, der erfolgt, wenn Jesus Christus in dein Leben hineinkommt, wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirkt, dass es von einem Glanzmangel zu einem Glanzüberfluss kommt und dass dir das Freude bereiten darf. Und das widerspiegelt sich im Gebet. Im Gebet, und das Gebet wäre zunächst eigentlich der Lobpreis, nämlich das Einstimmen in den Lobpreis der Engel. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind voll von seiner Herrlichkeit oder sollen voll sein von seiner Herrlichkeit. Und so ist das Lobpreis gleichzeitig ein Gebet. Möge es geschehen, dass die ganze Welt voll wird von Gottes Glanz. Möge es geschehen, dass die ganze Welt voll wird von der Herrlichkeit Gottes. Und es zeigt sich in der Leidensbereitschaft. Ja, das ist kein einfacher Weg. Das ist ein Weg, der schwierig ist, der manchmal etwas von uns fordert, der uns aus unserer Bequemlichkeit herausreißt. Aber hey, wenn es darum geht, dass die Welt glänzend wird, dafür lohnt es sich. Man kann sich auch fragen, Vision heißt, wofür lohnt es sich zu leiden? Es gibt viele Dinge, für die lohnt es sich nicht zu leiden, zum Beispiel für Schweizer Schokolade. Aber es gibt Dinge, für die lohnt es sich zu leiden. Und ich finde, es lohnt sich zu leiden für die Aussicht einer Welt, die voll ist von der Herrlichkeit Gottes. Dafür lohnt es sich zu leiden. Dafür lohnt es sich. Dafür bin ich gerne bereit, mehr zu arbeiten. Dafür bin ich gerne bereit, mich mehr zu investieren. Und deshalb möchte ich mich davon anstecken lassen. Nun weiß ich nur zu gut, dass es auch so etwas gibt wie Leidenschaftskiller. Und ich möchte drei davon heute Morgen noch benennen. Der erste Leidenschaftskiller ist der Appell an das schlechte Gewissen. Du solltest mehr evangelisieren. Ich weiß auch, dass ich mehr evangelisieren sollte. Und ich habe wieder mal ein schlechtes Gewissen. Und dann muss ich irgendwie mein schlechtes Gewissen beruhigen und versuche das irgendwie hinzukriegen. Und das wird so eine verknurzte Sache, die alles andere als natürlich ist und irgendwie eher schambehaftet daherkommt, weil es gar nicht aus der Freude kommt, die man an Gott hat, sondern sozusagen getrieben aus dem schlechten Gewissen, denke ich, ich muss auch wieder mal jemandem etwas von Jesus erzählen und dann verklemme ich mich innerlich und es funktioniert überhaupt nicht. Oder dann versuche ich jemandem zumindest ein Traktat weiterzugeben, wenn möglich noch heimlich, damit er es ja nicht merkt. Und dann kann ich doch sagen, ich habe doch zumindest noch was Gutes getan und so. Und dann wird Mission zur Beruhigung eines schlechten Gewissens. Und wir spüren ja innerlich zutiefst, dass daraus nichts Gutes erwächst. Weißt du, Evangelium heißt nicht, aus dem schlechten Gewissen heraus zu handeln, sondern Evangelium heißt Vergebung. Und dann darf das schlechte Gewissen hinten anstehen und dann kann man aus neuer Freude heraus sich daran drücken. Der zweite Leidenschaftskiller, die Enttäuschung aus Resignation, oder ich nenne es auch den Missionsfrust. Missionsfrust begegnet mir auch sehr verbreitet in unseren Gemeinden und in meinem eigenen Leben, und ich kenne es ja sehr gut, weil man es versucht hat und die Frucht ist nicht gekommen, die man sich erwünscht hat. Man hat versucht, mit Menschen, mit Gott in Verbindung zu bringen. Man hat sie eingeladen, niemand ist gekommen. Man hat Schriften verteilt, niemand hat reagiert. Man hat versucht, lieb zu sein zu den Nachbarn und die Liebe wurde angenommen, aber das Wort dazu nicht. Und all diese Dinge, die man versucht hat, und dann gibt es so eine Art wie eine Resignation, ein Missionsfrust, der sich breit macht. Und man kann sagen, also es ist nicht schwierig zu sagen, missionsresignierte Leute glänzen nicht besonders. Also das raubt ja den Glanz. Das macht ja unsere Gesichter freudlos. Das raubt ja die Freude an dem, was da ist. Und ich nenne noch einen dritten Leidenschaftskiller, das ist die Bequemlichkeit. Und von der nehme ich mich auch überhaupt nicht aus. Wir haben es uns in unserer Welt recht bequem eingerichtet. Auch als Christenmenschen müssen wir kaum Widerstand erdulden in unserer Welt. Wir können unser Leben angenehm gestalten. Ich habe jeden Tag mehr als genug zu essen. Ich kann in einem warmen Haus leben. Ich jammere, wenn es mal 3 Grad wärmer ist als meine Komfortzone. Und das ist ja peinlich. Also sogar hier im Haus heute hören wir kein Jammern, gell? Ja, weil das ist echt peinlich, wenn man sich das mal überlegt. Also das heißt, das ist sozusagen eine Wohlfühlgesellschaft, die auch uns mit hineinnimmt, die mich hineinnimmt und die uns kaum mehr widerstandsfähig macht, wenn auch nur die kleinste Schwierigkeit im Leben auftaucht. Und wir sind bequem geworden und gut im Jammern und in der Erwartung, dass alle um uns herum uns das Umfeld ermöglichen, dass es uns möglichst bequem macht. Deshalb schieben wir dann den schwarzen Peter und Gerd den anderen in die Schuhe und die anderen und die Umstände sind schuld, dass es mir schon so schlecht geht und was herum. Und jetzt sind wir da. Und es kann durchaus sein, dass es Menschen hier gibt, die den einen oder anderen Leidenschaftskiller-Virus in sich tragen. Das schlechte Gewissen, die Frustration, die Resignation, die Bequemlichkeit. Ich möchte euch dieses Gebet mitgeben. Es ist ein altes Pfingstgebet, das ganz alte Pfingstgebet aus der alten Kirche, aus der Zeit der alten Kirche. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Ich finde es ein ganz ausgezeichnetes Gebet. Es ist ein Gebet, das man für sich selbst, aber man sieht es auch für das uns beten kann. Nicht nur in mir, sondern in uns. Es ist das Gebet, dass dieses Glaubensfeuer wieder brennen möge. Es ist das Gebet, dass wir rauskommen aus dem schlechten Gewissen, aus dem Modus der Resignation und der Bequemlichkeit und uns wieder neu entzünden lassen durch den Heiligen Geist und wieder neu mit hineinnehmen lassen in diese große Vision, dass Gottes Herrlichkeit überall strahlen möge und dass sein Glanz die ganze Welt erfüllt. Und deshalb, bevor wir weitergehen, lassen Sie einen Moment vom Gebet nehmen. Jesus Christus, du siehst diejenigen unter uns, die vom schlechten Gewissen geplagt sind, dass sie eigentlich wissen, sie sollten evangelisieren, aber die Kraft dazu nicht mehr verspüren. Und alles nur noch als einen großen Krampf erfahren und erleben. Und wir bringen unser schlechtes Gewissen vor dich. Und bitten dich, dass du unser schlechtes Gewissen reinigst. Und dass du das Feuer des Heiligen Geistes nochmals neu in uns entzündest. Du weißt um unseren Missionsfrust und um unsere Resignation, um Dinge, die wir versucht haben, dass wir so viel investiert haben in die Gemeinde und die Frucht ist sehr begrenzt und die Wirkung viel kleiner, als wir uns erhofft und erwünscht haben. Und manchmal sogar scheint es kontraproduktiv zu sein. Und wir bringen dir auch unseren Missionsfrust und bitten dich von Herzen, dass wir uns nicht von unserem Frust bestimmen lassen, sondern dass du uns neue Freude am Evangelium schenkst. Lass deinen Geist nochmals neu durch unser Leben wehen, sodass wir nochmals aufstehen können. Und du weißt, wo wir in unserer Wohlstandsgesellschaft mitgefangen sind, wo wir uns bequem eingerichtet haben und wo wir sehr gern uns in unserer Komfortzone bewegen und es uns unheimlich schwer fällt, aus unserer Komfortzone herauszutreten. Herr, und wenn wir wissen, dass du uns bestimmt hast, dein Ebenbild zu sein, und wenn wir auf dich schauen, Jesus Christus, der du alle Komfortzonen verlassen hast und Mensch wurdest und in diese Welt gekommen bist, dann schenk uns doch diesen kleinen Schubser, dass wir einen Schritt aus unserer Komfortzone heraus tun und uns aus unserer Bequemlichkeit herausreißen lassen. Lass nicht zu, dass es einen Glanzmangel gibt, nur weil wir zu bequem sind. Amen. Das ist das Feuer. Bevor wir weitergehen, schaue ich mal, wie es aussieht, ob es die ein oder andere Frage gibt, die gestellt wurde. Also so kleine Murmelphase, Murmelpause, Austausch. Was ist mir besonders wichtig geworden? Was nehme ich mit? Und wenn es eine Frage gibt, kann man die gerne stellen. Gut, wir haben die ersten Fragen erhalten. Wie kann ich diese Leidenschaft in meine Gemeindeleitung tragen? Vielleicht das erste Stichwort ist Geduld. Es gibt keine schnellen Veränderungsprozesse in Gemeinden, die nachhaltig sind. Wenn wir nachhaltige Veränderungsprozesse in Gemeinden wünschen, dann brauchen die Zeit und Investition. Es kommt also zunächst vielleicht bei der Antwort darauf an, ob du selber ein Teil der Gemeindeleitung bist. Wenn du selber Verantwortung, Mitverantwortung trägst in einer Gemeindeleitung, dann hast du da natürlich eine direkte Möglichkeit, das Anliegen reinzugeben. Ich glaube schon, dass es als Gemeindeleitung sehr hilfreich ist, hier auch bei der Vision anzusetzen. Man könnte zum Beispiel überlegen, ob es Sinn machen würde, über einen bestimmten Zeitraum jede Gemeindeleitungssitzung mit einem Bibelwort zu beginnen, das einen Teil dieser großen Vision uns sozusagen zeigt und in eine Reflexion darüber, sodass man beständig damit wach ist. Ich glaube, dass in einer Gemeindeleitung auch die Frage des Gebets eine große Rolle spielt. Also wie und wo finden wir Zeit, nicht nur gemeinsam über Gemeindefragen zu beraten, sondern gemeinsam vor Gott zu sein und miteinander zu beten, sodass auch dieser Teil ein Teil ist. Manche Erneuerung führt auch durch den Zerbruch. Das heißt auch ein ehrliches Hinschauen auf das eigene Versagen, auf das eigene Ungenügen kann sehr hilfreich sein im Sinn eines Not- und Bußgebetes auch vor Gott, dass wir da sind mit all dem, was uns beschäftigt. Also ich glaube zunächst große Ehrlichkeit, wo stehen wir eigentlich, wie geht es uns? Keine Schönfärberei, keine Schönrederei, wie sieht es eigentlich aus, glaube ich, ist da ein wichtiger Gedanke. Wenn man jetzt außerhalb der Gemeindeleitung ist und denkt, meine Gemeindeleitung sollte das wissen, dann würde ich vorschlagen, das Buch zu kaufen und der Gemeindeleitung zu schenken. Das ist ja immer ein, braucht es sehr viel Feingespür, wo ist es dran, gewissermaßen auch einen Impuls einer Gemeindeleitung weiterzugeben. Auch das sollte vom Gebet begleitet sein. Herr, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass ich dem Gemeindeleiter sage, was mich bedrückt an der Gemeinde? Wann ist der richtige Zeitpunkt, dass ich das mit ihm teile? Das heißt, vielleicht muss man da auch einen Moment zuerst mit Gott über die Gemeinde sprechen, bevor man mit der Gemeinde über Gott spricht. Also das könnte sein, dass es auch da eine solche Phase gibt. Aber dann, glaube ich, gehört es auch zur Aufgabe von allen Gemeindegliedern, dass sie der Gemeindeleitung auch Impulse geben. Und dass man das auch darf. Und ich glaube, Gemeindeleitungen sind in der Regel ja auch froh, wenn es Formen von freundlichem und geordnetem Feedback gibt, das nicht vorwurfsvoll daherkommt, sondern eher im Fragen und im Ringen, im Mitbeteiligtsein, im Anliegen teilen. Mir ist es ein Anliegen, das, wie kann ich helfen, wie kann ich mithelfen. Wer sowas wagt, muss aus der Bequemlichkeit raus. Es geht natürlich nicht, dass man sich im Liegestuhl bequem macht, die Gemeindeleitung anklagt und sagt, macht endlich mal was. Das wird natürlich nicht funktionieren. Also da ist auch immer klar, dass man selber anpacken muss. Wie gehe ich damit um, wenn Bequemlichkeit oder Frust einfach da sind? Wie gehe ich damit um, wenn Bequemlichkeit oder Frust einfach da sind? Ja, das kenne ich aus meinem eigenen Leben, dass das nicht einfach etwas ist, was sofort vorbei ist, sondern was beständig dran ist. Mir helfen schon verbindliche Beziehungen, in denen ich stehe, in denen das auch thematisiert werden kann. Das heißt, dass ich auch hier die Bequemlichkeit und den Frust nicht mit mir allein herumtrage, sondern ihn teilen kann mit einem lieben Bruder, einer lieben Schwester. Ich bin sehr dankbar für eine Männergruppe, in der ich ein Teil sein kann, in der genau so etwas stattfinden kann, wo wir uns über unsere Enttäuschungen austauschen und einander Mut machen für die Schritte, die wir gehen. Das heißt nicht, dass Bequemlichkeit und Frust nicht da sind. Ich glaube, das Leben ist nicht anfechtungsfrei. Es ist ja schon ein Schritt, wenn man sich dem stellt und sagen kann, ich bin zu bequem, ich bin frustriert, und dass ich das dann vor Gott aussagen kann und mich dazu stellen kann, das sind ja schon Schritte, damit die Bequemlichkeit entlarvt wird, damit der Frust entlarvt wird. Ich würde sagen, also auch hier ist es ein Stück weit Ehrlichkeit gegen sich selbst. Es gehört zur großen Weisheit der geistlichen Traditionen, die man schon bei den Wüstenvätern lernen kann, dass die alles, was sie innerlich bewegt haben, sofort mit zu einem Teil des Gebets gemacht haben. Also wenn sie gebetet haben und dann bequem wurden, haben sie nicht einfach aufgehört zu beten, sondern gesagt, Gott, jetzt werde ich bequem im Beten. Und schon ist das Gebet weitergegangen, oder? Also, und das ist natürlich eine ganz große Hilfe. Das heißt, man muss die Bequemlichkeit auch nicht verdrängen, sondern man darf alles zulassen, was mich an Emotionen bewegt, und es gleich sozusagen vor Gott bringen, coram Deo, vor Gott bringen, ins Gebet bringen. Die Psalmen sind uns da oft eine sehr, sehr große Hilfe, weil die sehr viele solche Lebenslagen schildern von absoluter Verzweiflung oder Frustration. Weshalb entsteht schlechtes Gewissen oder Missionsfrust? Bräuchte es eine andere Erwartungshaltung oder so? Manchmal kann es sein, dass es andere Erwartungen braucht. Aber ich glaube, und darüber werden wir dann gleich sprechen, dass es auch damit zu tun haben, dass wir es manchmal falsch anpacken. Also es kann so sein, dass der Frust ungefähr genauso sein kann, wie wenn du versuchst, mit falschen Werkzeugen und falschen Rezepten zu kochen. Und dann wunderst du dich, dass kein gutes Menü rauskommt. Also gibt es hier vielleicht auch noch Stellschrauben in den Werkzeugen und in der Art und Weise, wie man es angeht. Ich komme später nochmals darauf zurück, aber zunächst ganz simpel gesagt, wenn wir denken, wir könnten einfach mit dem Methodenkoffer von gestern in einer veränderten Umwelt evangelisieren, dann ist der Frust vorprogrammiert. Also nur weil bestimmte Wege des Evangelisierens in der Generation, als wir selber jung waren oder in der Generation unseren Eltern, gute Frucht gebracht hat und gute Resonanz gebracht hat, sind das nicht die richtigen Wege für heute. Also sowas vielleicht wie ein Traditionalismus am falschen Ort, nämlich ein Traditionalismus von Strukturen und Methoden, kann auch zu großem Missionsfrust führen. Deshalb braucht es gewissermaßen hier auch eine Offenheit für Neues, auch für das neue Wirken, also die Offenheit, dass wir uns auch von Gott zu Neuem führen lassen und nicht krampfhaft an den Wegen festhalten, die wir vorher gegangen sind. Ich werde darauf gleich zu Beginn der zweiten Einheit eingehen. Wie sieht für dich Leiden für diese Vision konkret aus? Also zunächst, ich bin nicht ein sehr leidensbereiter Mensch. Es fällt mir auch nicht so einfach. Gott muss mich da immer wieder herausrufen. Aber im Interview wurde ja deutlich, dass für mich ein beruflicher Wechsel kommt. Das hat für mich einen Teil damit zu tun. Eigentlich wäre es vorprogrammiert gewesen, dass ich bis zu meinem Rentenalter im Professorendienst bleibe. So habe ich es eigentlich auch gedacht. Es ist eine tolle Aufgabe, ich mache sie von Herzen gern. Ich glaube, ich mache sie auch nicht so schlecht. Ich bin mit vielen Studis sehr gut unterwegs. Es gibt auch nichts, was mich aus dem Professorendienst vertreibt. Aber Gott hat mich gerufen. Und das ist dann ein inneres Ringen, das beginnt. Und der Ruf geht genau in diese Richtung, dass ich sage, Mensch, Stefan, jetzt sprichst du und lehrst und forschst du über missionarischen Gemeindeaufbau und machst es selber nicht. Du solltest nochmals in einen pastoralen Dienst. Und jetzt mache ich diesen Schritt etwas ins Ungewisse, weiß nicht genau, wohin es geht. Ich weiß nicht genau, wie meine Anstellung aussieht ab nächstem Jahr. Ich habe noch viel Zeit, also es gibt nichts zu jammern. Aber es ist für mich jetzt nicht ein großes Leiden, aber ein Stück inneres Ringen, mit einem Weg zu gehen, mit der Frage, wie kann ich in der Mission Gottes wirksam sein, wo will er mich haben und dass ich seinem Ruf folge, auch wenn ich noch nicht weiß, wohin er genau geht. Dann gibt es die kleinen alltäglichen Dinge und die haben sehr viel auch mit Menschenfurcht zu tun. Und mit Menschenfurcht meine ich nicht, damit ich sage, egal was Menschen denken, ich schlage ihnen das Evangelium um die Ohren. Ich glaube, das wäre kein Evangelium mehr. Sondern mit der Menschenfurcht, dass ich zu sehr um mein eigenes Image bemüht bin. Und das Leiden für mich bedeutet, es darf mir gleichgültig sein, was andere über mich denken. Es ist mir wichtiger, was andere über Jesus denken, als was andere über mich denken. Und das ist dann so das kratzt an meinem Ego und das ist so eine ganz, ganz kleine Form von Leiden. Ansonsten erachte ich mich als hoch, hoch, hoch privilegiert. Ich nehme Anteil am Leiden von Glaubensgeschwistern, die in ganz anderen Kontexten da sind. Und würde daher sagen, da kann ich nicht sehr vorbildlich etwas sagen darüber, wie Leiden aussieht. Das müssen eigentlich andere Menschen tun, von denen ich selbst lerne. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, warum haben wir so wenig Leuchtkraft? Also schon wieder das Gute daran ist, das Eingeständnis, wir haben wenig Leuchtkraft. Das wäre ja gut, das zu sagen, wir sind nicht so glänzend, wir haben wenig Leuchtkraft. Und ich glaube, die Logik, also es gibt schon eine ganz einfache innere Logik, du widerstrahlst das, worauf du schaust. Das heißt, es hat auch viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Wir leben in einer Welt, die natürlich ganz enorm um unsere Aufmerksamkeit kämpft. Also die digitalen Medien machen das heute ganz, ganz besonders stark. Und da können wir uns oft nicht daraus herausnehmen und wir wissen, wie selbst uns das zu bestimmen beginnt und wie viel wir von Reizen von außen getroffen werden, die unsere Aufmerksamkeit erfordern. Und dazu kommen dann noch die Aufmerksamkeit der Mitmenschen um uns herum, der ganz lieben Mitmenschen, der Familie, die Aufmerksamkeit, die der Arbeitsplatz erfordert. Und die Frage, wie ich dann wieder aufmerksam sein kann für Gott und für Jesus Christus, ist für mich eine der zentralen Fragen. Auch hier ist es wieder eine geistliche Weisheit aus der Tradition der christlichen Spiritualität, dass es diese Logik der Ruhe und der Stille braucht, in der ich mich ganz Christus aussetze und in der ich mich gewissermaßen der Herrlichkeit Gottes ganz aussetze. Und das heißt, ich muss beginnen, meine Aufmerksamkeit klarer zu lenken beziehungsweise mich weniger ablenken zu lassen. Also in der Regel hat gewissermaßen das Killen von aufmerksamkeitserheischenden Reizen einen positiven Einfluss auf unser Leben. Das ist die Logik des Fastens, das ist die Logik des Tagzeitengebetes, das ist die Logik des Sabbats, das ist die Logik von Stillezeiten, dass ich mich gewissermaßen wieder Jesus hinhalte und aus dem Hamsterrad des Getriebenseins heraustrete und mich von Christus erleuchten lasse. Vielleicht mal soweit. Danke für die Fragen, die gestellt wurden. Man kann die den ganzen Tag weiterstellen. Und gell, ich müsste schließen oder noch 10 Minuten, dann machen wir noch den Start in die zweite Einheit. Das nimmt uns dann gleich ins Nachmittagsprogramm wunderbar mit hinein. Und damit komme ich schon zum angeschnittenen Thema. Kurz nach der Fertigstellung dieser Brücke in Honduras kam ein Hurrikan und die Flusslandschaft wurde so stark verändert, dass die Brücke nicht mehr am richtigen Ort stand. Das heißt, die diente zu nichts mehr. Statt dass sie wie früher über den Fluss geführt hat, steht der Fluss nun an einem anderen Ort und die Brücke steht im Nirgendwo. Und deshalb wird sie auch so genannt, the bridge to nowhere. Und das bringt mich zurück zu dem, was wir vorher besprochen haben. Manchmal sind unsere evangelistischen Ansätze Bridges to Nowhere. Wir haben sie gebaut in einer bestimmten gesellschaftlichen Landschaft. Dort haben sie wunderbar gepasst. Dort haben sie über den Fluss geführt. Und dann kann es sein, dass es einen gesellschaftlichen Hurrikan gibt, der unsere Gesellschaft so durcheinander wirbelt, dass die Evangeliumsbrücken, die wir mal gebaut haben, heute Bridges to Nowhere sind. Und wenn wir jetzt denken, aber das sind doch gute Bridges, schau mal, die ist doch super gebaut, nach allen Regeln der Kunst, die hat sogar einem Hurrikan widerstanden, die Brücke. Wir müssen unbedingt an dieser Brücke festhalten, dann kommt der Missionsfrust. Weil über diese Brücke wird niemand mehr kommen. Und ich glaube also, dass auch in unserem evangelistischen Repertoire wir solche Bridges to Nowhere haben. Evangelistische Ansätze und Methoden, die von Voraussetzungen leben, die heute nicht mehr gegeben sind. Und darüber wollen wir uns noch etwas unterhalten, weil uns das mitten in unsere Kultur hineinführt. Im Bild gesprochen in die Winterlandschaft, weil der Hurrikan, der unsere Gesellschaft durcheinanderwirbelt, sehr klar benannt werden kann. Es ist der Hurrikan der Säkularisierung und wir werden gleich noch miteinander sehen, was das bedeutet. Aber das verändert unsere Gesellschaft massiv. In diesem zweiten Teil wenden wir uns also der Frage zu, wie unsere Winterlandschaft aussieht. Das ist ein etwas nüchterner Teil. Wir haben jetzt über das Glaubensfeuer gesprochen. Ich hoffe, ihr habt etwas entzündende Kraft miterhalten. und genügend Energie, dass wir uns jetzt der kalten Winterlandschaft der Säkularisierung und den kalten und nackten Zahlen und Fakten widmen können. Wie gesagt, man kann nach wie vor Fragen stellen, das gilt dann auch für den Nachmittag. Wir wollen uns aber zunächst einigen Fakten stellen, die zeigen, was hat sich in unserer Gesellschaft verändert. Das ist die Zusammensetzung noch Dezember 2022. In Deutschland Anzahl Konfessionslose, Anzahl, die zur evangelischen Kirche gehören und die zur katholischen Kirche gehören und irgendwelche andere christliche Gruppierungen wie die Lahö. Die ist statistisch nicht relevant. Statistisch nicht relevant. Ja, das muss man einfach sagen. Damals war die Extrapolation, dass der Wechsel ungefähr im Jahr 2024 kommt, und der ist auch gekommen, dass nämlich die Anzahl Zugehörigen zu einer der Großkirchen kleiner ist als die Anzahl der Konfessionsfreien. Wenn man das jetzt in der dynamischen Entwicklung sich anschaut, sieht das folgendermaßen aus. Die roten Balken sind zusammengezählt die Mitglieder der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland, die blauen Balken die Anzahl Prozente, die zu keiner Religionsgemeinschaft gehören, religionslos sind. Und man sieht den Wechsel. Und man muss sich mal vorstellen, was das heißt. Wer von euch ist vor 1970 geboren? Ja, das sind doch beträchtliche. Ich bin ein 70er, 1970er, also hier. Das heißt, wir sind geboren zu einer Zeit, wo praktisch noch die ganze Gesellschaft zu einer der Großkirchen gehörte. Man kann das eine christentümliche Gesellschaft nennen. Also eine Gesellschaft, in der es normal war, Kirchenmitglied zu sein. Das war die Zeit, in der die meisten von uns geboren sind. Und das ist die Lage, in der wir heute sind. Und das heißt, es ist nicht mehr normal, Kirchenmitglied zu sein. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung betrifft das. Das ist eine massive Entwicklung, die wir in den letzten 50 Jahren als Gesellschaft durchgemacht haben. Und jetzt, um das Brückenbild zu sagen, wenn wir die Evangelisationsmethoden von hier verwenden, die voraussetzen, dass Menschen Mitglied einer Kirche sind, erreichen wir heute maximal nicht mehr ganz die Hälfte der Gesellschaft. Und alle anderen lassen wir außen vor, weil die diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Ich versuche das gleich nochmals deutlich zu machen, um uns mit diesem Gedanken in die Mittagspause zu entlassen. In dieser Zeit, diese Form der Evangelisation kenne ich, in dieser Zeit war die Evangelisation etwas simpel gesagt ungefähr so. Es reicht nicht, auf dem Papier Christ zu sein. Du musst es persönlich nehmen. Kennt das jemand? So Aussagen in diese Richtung? Es reicht nicht, auf dem Papier Christ zu sein, du musst es persönlich nehmen. Diese Botschaft macht nur hier Sinn, wo fast alle auf dem Papier Christ sind. Wenn ich hier sage, es reicht nicht, auf dem Papier Christ zu sein, sagt mehr als die Hälfte, wir sind nicht mal auf dem Papier Christ. Also das ist eigentlich eine irrelevante Botschaft für Menschen, für die meisten Menschen, die unter uns leben. Das heißt, wir müssen uns anpassen, ich meine das nicht im negativen Sinn, sondern wir müssen uns bewusst sein, in was für einer Gesellschaft wir leben. Und da wollen wir dann nach der Mittagspause etwas tiefer noch hineintauchen in diese säkulare Gesellschaft. Damit enden wir jetzt hier für heute. Ich verweise nochmals auf das Buch. Ich bin gerne bereit, noch eine Signatur reinzuschreiben. Und ich verweise zusätzlich auf einen Podcast, den Glauben Denken mit mir gemacht hat. Es ist ein 5-teiliger Podcast zum Thema Gemeinde mit Mission. Nicht ganz identisch mit dem Buch, in einigen Teilen schon, in anderen nicht. Eher ergänzend dazu. Aber es kann sein, dass es Menschen gibt in deiner Gemeinde, die lieber sich einen Video anschauen als ein Buch lesen. Für die wäre dann das vielleicht hilfreicher.